Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Gnade und Friede sei mit euch von unserem Herrn Jesus Christus. Was verbindest du mit Ostern? Ich denke, in den letzten Wochen, als ihr einkaufen gewesen seid, wurde so einiges angepriesen, was man mit Ostern verbinden soll. Einiges an Schmuckgegenständen, einmal für den Garten, aber auch fürs Haus, hin bis zu verschiedensten Symboliken, die heute ja bekannt sind. Hase, Eier. Bei all dem gab es eine Symbolik, die ich sehr schön fand und dachte, ich weiß nicht, wie viele Menschen verbinden das überhaupt, außer aus Tradition, mit Ostern. Und zwar konntest du in einigen Bäckereien, aber auch in einigen Lebensmittelläden, ein Osterlamm kaufen. Ein Kuchen, könnte man sagen, gebacken in einer Form eines Lammes und dann mit weißem Puderzucker bestreut, so dass man ein weißes Lamm bekommt. Und das ist eine starke Symbolik, die, ich denke, heute in Vergessenheit geraten ist. Auch wenn wir an Ostern denken, denke ich, funkeln direkt alle möglichen Bilder in uns auf, die vielmehr mit einem modernen Verständnis von Ostern was zu tun haben, als mit Passa, oder? Mit dem ersten Passafest. Wer denkt daran? Und doch ist dieses Osterlamm, das ihr in der Bäckerei gesehen habt oder vielleicht gekauft habt oder auch ein Lebensmittel, eine Erinnerung an das erste Passafest. Und auch an Christus, der für uns geschlachtet worden ist. Die Predigt beleuchtet heute 2. Mose, Kapitel 12, die ersten 28 Verse im Besonderen. Aber ich werde auch auf einige Verse danach eingehen. Das Volk Israel ist seit etwa 400 Jahren versklavt. Und Gott hat einen Befreier geschickt, Mose. Er soll mit Hilfe seines Bruders Aaron das Volk aus Ägypten führen. Es ist nämlich Zeit, dass das Volk aus Ägypten geht. Und das gefällt dem ägyptischen Herrscher Pharao überhaupt nicht. Sein Herz ist verstockt. Und wieso soll man so günstige Arbeitskraft ziehen lassen? Doch auf der Seite Israels ist Gott, der ihnen ein Versprechen gegeben hat, nämlich, dass er sie eines Tages in das Land bringen wird, in dem Milch und Honig fließt, in das Land Kanaan. Das ist ihr Zielort, nicht Ägypten. Ägypten ist nur Durchgang, auch wenn es 400 Jahre dauert. Und so schickt Gott Plagen über das Land Ägypten, denn Pharao will das Volk nicht ziehen. Und 9 Plagen sind schon eingetreten. Und bei den Plagen wird ein starker Unterschied gezeichnet. Israel bleibt nämlich von den Plagen verschont. Es herrscht bei der 9. Plage Finsternis im ganzen Land Ägypten, außer in Gosen, wo die Israeliten leben. Sie können weiter ihrem Tagwerk nachgehen. Doch nun kommt eine Plage, die soll keinen Unterschied machen. Diese Plage soll über alle kommen. Was einen Unterschied machen soll, ist nicht, zu welchem Volk du gehörst oder wo du gerade wohnst. Denn das war wichtig bei den Plagen davor. Sondern du musst ein deutliches Zeichen tragen, dass du verschont wirst. Und deswegen heißt die Predigt auch Passa, das Gericht bleibt aus. Und die Punkte sind Passa, ein Neuanfang. Zweitens Passa, ein Fest der Gemeinschaft. Und drittens, das Gericht bleibt aus. Lasst uns die ersten 28 Verse lesen. Hört auf Gottes lebendiges Wort. Darauf gebot der Herr dem Mose und Aaron im Land Ägypten Folgendes. Der gegenwärtige Monat soll euch als Anfangsmonat gelten. Der erste soll er euch unter den Monaten des Jahres sein. Gebt der ganzen Gemeinde Israel folgende Weisung. Am 10. Tag dieses Monats, da nehme sich jeder Hausvater ein Lamm. Für je eine Familie ein Lamm. Und wenn eine Familie zu klein für ein ganzes Lamm ist, so nehme er und sein ihm noch zunächst wohnender Nachbar eins gemeinsam nach der Zahl der Seelen. Ihr sollt auf das Lamm so viele Personen rechnen, als zum Verzehr erforderlich sind. Es müssen fehlerlose, männliche, einjährige Lämmer sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr sie nehmen. Bis zum 14. Tag des Monats sollt ihr sie in Verwahrung haben, dann soll die gesamte Volksgemeinde Israel sie zwischen den beiden Abenden schlachten. Hierauf sollten sie etwas von dem Blut nehmen und es an beide Türpfosten und an die Oberschwelle an den Häusern streichen, in denen sie die Mahlzeit halten. Sie sollen dann das Fleisch noch in derselben Nacht essen, und zwar am Feuer gebraten, und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie essen. Ihr dürft nichts davon roh oder in Wasser gekocht genießen, sondern am Feuer gebraten, und zwar so, dass der Kopf noch mit den Beinen und mit dem Rumpf zusammenhängt. Ihr dürft nichts davon bis zum anderen Morgen übrig lassen, sondern was etwa davon bis morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Und auf folgende Weise sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, eure Schuhe an den Füßen und euren Stab in der Hand. Und in ängstlicher Hast sollt ihr essen. Ein vorübergehendes Herrn ist es. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten schreiten und alle Erstgeburt in Ägypten sterben lassen, sowohl von den Menschen als von dem Vieh. Und ich will an den allen ägyptischen Göttern ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Dabei soll dann das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Denn wenn ich das Blut sehe, will ich schonend an euch vorübergehen, und es soll kein tödliches Verderben treffen, wenn ich den Schlag gegen das Land Ägypten führe. Dieser Tag dann soll für euch ein Gedächtnistag sein, den ihr zu Ehren des Herrn festlich begehen sollt. Von Geschlecht zu Geschlecht sollt ihr ihn als eine ewige Satzung feiern. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Gleich am ersten Tag sollt ihr allen Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Denn jeder, der vom 1. bis zum 7. Tag gesäuertes ist, ein solcher Mensch soll aus Israel ausgerottet werden. Weiter soll am 1. Tag eine heilige Festversammlung bei euch stattfinden und ebenso am 7. Tag eine heilige Festversammlung. Keinerlei Arbeit darf an diesen Tagen verrichtet werden. Nur was ein jeder zum Essen nötig hat, das allein darf von euch zubereitet werden. So beobachtet dann das Fest der ungesäuerten Brote, denn an eben diesem Tag habe ich eure Herrscher aus dem Land Ägypten hinausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag von Geschlecht zu Geschlecht als eine ewige Satzung beobachten. Im 1. Monat, am 14. Tag des Monats, am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen, bis zum Abend des 21. Tages des Monats. 7 Tage lang darf kein Sauerteig in euren Häusern zu finden sein, denn wer da Gesäuertes isst, ein solcher Mensch soll aus der Gemeinde Israel ausgerottet werden, er sei ein Fremder oder ein Einheimischer im Land. Nichts Gesäuertes dürft ihr essen, überall, wo ihr auch wohnen mögt, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Da berief Mose alle Ältesten der Israeliten und sagte zu ihnen, geht hin und holt euch Kleinvieh, für jede Familie ein Stück, und schlachtet es als Passa. Dann nehmt ein Büschel Isop, taucht ihnen das Blut im Becken und streicht etwas von dem Blut im Becken an die Oberschwelle und an die beiden Pfosten der Tür. Keiner von euch darf aber bis zum anderen Morgen aus der Tür seines Hauses hinausgehen. Wenn dann der Herr einherschreitet, um die Ägypter sterben zu lassen, und er das Blut an der Oberschwelle und an der beiden Türpfosten sieht, so wird der Herr an der Tür schonend vorübergehen und den Würgeengel nicht gestatten, in eure Häuser einzutreten, um euch sterben zu lassen. Ihr sollt aber dieses Gebot als eine Satzung für euch und eure Kinder auf ewige Zeiten beobachten. Auch wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euch nach der Verheißung gegeben wird, sollt ihr diesen heiligen Brauch stets beobachten. Wenn eure Kinder euch dann fragen, was bedeutet dieser Brauch bei euch, so sollt ihr antworten, es ist das Passahopfer für den Herrn, der in Ägypten an den Häusern der Israeliten schonend vorübergegangen ist. Während er die Ägypter sterben ließ, hat er unsere Häuser verschont. Da verneigte sich das Volk und warf sich auf die Erde nieder. Hierauf gingen die Israeliten hin und taten so, wie der Herr dem Mose und Aaron geboten hatte. So taten sie es. Gott befiehlt den Israeliten, eine Art Kalender einzuführen. Sie sollen mit einer Zeitrechnung anfangen. Das haben sie bis jetzt nicht gemacht. Der gegenwärtige Monat soll euch als Anfangsmonat gelten. Der erste soll er euch unter den Monaten des Jahres sein. Vers 2. Bis jetzt gab es so einen Befehl nicht. Doch lesen wir im Schöpfungsbericht, 1. Mose 1, dass Gott Sonne und Mond erschaffen hat, damit Zeiten berechnet werden können, damit Festtage eingehalten werden können. Nun finden wir heraus, warum es so sein soll, warum es diese Lichter gibt, neben dem, dass sie auch hell scheinen. Damit man eine Orientierung in der Geschichte hat. Und diese Orientierung in der Geschichte für das Volk Israel bedeutet, Gott stiftet einen Neuanfang und ihr sollt ihn berechnen. Denn ihr sollt das nicht nur einmal machen, sondern dieser Neuanfang wird jedes Jahr in Ewigkeit von euch gefeiert werden müssen. Deswegen schreibt es auf und bestimmt diesen Tag. Es ist wichtig für die Geschichte. Die Israeliten waren Sklaven in Ägypten, wie schon gesagt, und haben wahrscheinlich vergessen, in welchem Jahr sie sich befinden. Also erstens war damals die Zeitrechnung noch nicht so, wie wir sie heute kennen. Und ihr Tag sah nicht so aus, wie wir es kennen, der gut durchtaktet ist von morgens bis abends. Sie waren Sklaven, das bedeutet, sie haben das getan, was ihre Herren ihnen befohlen haben. Das heißt, du hast auch irgendwann mal ein Zeitgefühl vergessen, denn du hast weder Sabbat eingehalten noch irgendwas. Dein Herr hat dir gesagt und du musstest arbeiten. Und irgendwann mal war das vielleicht sogar irrelevant. 400 Jahre sind vergangen. Vielleicht haben die Ersten noch mitgezählt. Gott hat ja versprochen, dass wir eines Tages in Kanaan ankommen werden. 400 Jahre sind eine lange Zeit, in der man so einiges vergisst. Doch das alles soll vergessen werden. Es geht heute um diesen einen Tag und um diesen Monat. Der erste soll er sein, in dem sie Passa feiern sollen. Ihr Tag war von Unterdrückung bestimmt, nun soll ihr Aufbruch diesen Tag bestimmen. Die Israeliten haben aber auch ein noch viel größeres Problem als Zeitrechnung. Denn dieser Neuanfang offenbart nämlich, dass sie gerettet werden müssen. Warum diese Plage über alle kommen soll? Alle haben sich versündigt. Nicht nur die Ägypter, sondern auch die Israeliten. Ja, sie sollen gerettet werden, aber sie sollen verstehen, von was sie gerettet werden sollen. Und wir lesen das in Hesekiel, Kapitel 20. Hesekiel, Kapitel 20, die Verse 5 und Vers 7. Sage zu ihnen, so hat Gott der Herr gesprochen. An dem Tag, als ich Israel erwählte, erhob ich meine Hand für die Angehörigen des Hauses Jakob zum Schwur und gab mich ihnen im Land Ägypten zu erkennen. Ich erhob meine Hand für sie zum Schwur und sprach, ich bin der Herr, euer Gott. Und 7, dabei gebot ich ihnen, ein jeder von euch werfe die Scheusale weg, auf die er bisher sein Augen gerichtet hat, und verunreinigt euch nicht an den ägyptischen Götzen. Ich, der Herr, bin euer Gott. Das große Problem Israels, warum sie einen Neuanfang brauchen, ist, sie haben mit der Zeit in Ägypten auch ihren Gott vergessen. Der, der ihnen diesen Bund geschworen hat und ihnen gesagt hat, dass er sie in das verheißene Land bringen wird. Doch das Volk irrt ab. Es ist von Ägypten beherrscht und es lässt auch die Herzen von Ägypten beherrschen. Und zwar nehmen sie die Götter des Landes an. Sie fangen an, diese Götter anzubeten und stellen sie sogar in ihre Häuser. Das Volk hat das gleiche Problem wie die Ägypter. Sie dienen den falschen Göttern. Sie sind nicht besser als ihre Herren. Bis jetzt wurden sie von den Plagen verschont. Sie galten nämlich dem verstockten Pharao und seinem Gefolge. Die kommende Plage macht keinen Unterschied. Sie ist ein Gericht, das allen gilt. Und Gott bietet hier seinem Volk einen Neuanfang an. Der erste des Monats soll ein Gedenktag werden. Denn jeder wird verschont, der ein Zeichen trägt. Es benötigt nämlich eine Sühnung für die Vergehen, die sie getan haben. Und dieses Zeichen soll genau das repräsentieren. Ägypten durfte über hunderte von Jahren eine Großmacht werden und sie trieben hunderte von Jahren ihr Unwesen. Israel wurde von den Plagen verschont, obwohl sie Götzendiener sind und Gott und seine Verheißung vergessen haben. Das nennt man im Allgemeinen allgemeine Gnade Gottes. Dass Gott Dinge machen lässt, dass Gott Sonne und Mond aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechte, dass es regnen darf, dass die Sonne über Gerechte und Ungerechte scheint. Deswegen wird hier irgendwo kein Unterschied zwischen beiden gemacht. Und doch kommt jetzt hier zu einem riesigen Unterschied. Keiner darf so weiterleben wie bisher. Hier kommt es jetzt darauf an, ob du die rettende Gnade Gottes erhältst oder nicht. Die Allgemeine lässt dich morgens aufstehen und deiner Arbeit nachgehen. Und einem gibt er sogar Reichtum und Ehre und Macht. Aber die rettende Gnade Gottes macht den Unterschied. Und zwar hast du das ewige Leben. Und das Gericht hier an dieser Stelle, der Erstgeborene von allem, Mensch oder Tier, soll sterben in ganz Ägypten. Der Fremde, der bei den Israeliten bis jetzt lebte und verschont worden ist, weil er in Gosen war, auch er ist nicht mehr verschont. Auch er steht unter diesem großen Gericht Gottes. Jeder soll sich auf diesen Neuanfang vorbereiten und sich sehnen nach diesem Neuanfang oder er bekommt das kommende Gericht. Das Passafest wird an dieser Stelle als Neuanfang von Gott eingesetzt. Verse 3 zum Beispiel. Gebt der ganzen Gemeinde Israel folgende Weisung. Am 10. Tag dieses Monats, da nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, für jede Familie ein Lamm. Verse 6 und 7. Bis zum 14. Tag des Monats sollt ihr sie in Verwahrung haben, dann soll die gesamte Volksgemeinde Israel sie zwischen den beiden Abenden schlachten. Hierauf sollen sie etwas von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und an die Oberschwelle an den Häusern streichen, in denen sie die Mahlzeit halten. Dieser Neuanfang soll durch ein Zeichen gestiftet werden und dieses Zeichen ist Blut. Blut am Türpfosten und am Balken der Tür. Jeder, der das Zeichen trägt, wird verschont, wird befreit, darf neu beginnen. Und dieser Neuanfang bedeutet Aufbruch. Ihr bleibt nicht mehr in Ägypten. Es ist nämlich die Zeit gekommen, dass eure Sklaverei zu Ende ist, liebe Israeliten. Ihr müsst nun hastig das Land verlassen. Sobald das Fest eintritt, müsst ihr los. Deswegen, wie sollt ihr es feiern? So angezogen, wie direkt zum Losmarschieren gedacht. Niemand soll träge sein. Ihr sollt die Nacht durchstehen und auf das beim Zeichen losgehen. Das Passa beschreibt hier an dieser Stelle das Ende des Lebens in Ägypten und den Aufbruch und das neue Leben dann im verheißenen Land. Vers 11. Und auf folgende Weise sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, eure Schuhe an den Füßen und euren Stab in der Hand. Und in ängstlicher Hast sollt ihr es essen, ein Vorübergehen des Herrn ist es. Es wird schnell passieren. Deswegen wird ja auch das zweite Buch Mose auch Exodus genannt. Und zwar der Auszug der Kinder Israel. Diese Geschichte ist nicht nur schön im Sinne von Israel wurde gerettet und durfte losziehen, Gott befreit aus der Sklaverei. Diese Geschichte ist auch heute mit dir stark verwoben. Das Passafest ist sehr stark mit Karfreitag verbunden. Das zeigt uns die Bibel deutlich auf. Und deswegen hat diese alte Geschichte mit dir heute zu tun. Die Bibel sagt nämlich uns, dass jeder Mensch Sklave der Sünde ist. Dass jeder Mensch versklavt ist und unter die Sünde gestellt. Jeder von uns benötigt einen Neuanfang. Niemand von uns ist befreit von dieser Plage des Gerichts. Und du brauchst einen Neuanfang, damit du vor Gott gerecht dastehst, damit du mit Gott im Reinen bist. Denn das ist niemand von uns. Für jeden gilt Gottes Gericht. Und es ist größer als nur, dass der Erstgeborene stirbt. Es ist der ewige Tod. Ich spreche heute aber zu vielen, die natürlich diesen Neuanfang erlebt haben und sich darüber freuen, dass sie gerettet worden sind von der Sünde, von der Sklaverei und dass sie heute diesen Neuanfang feiern dürfen und mit Christus leben. Doch wir leben in dieser Welt, die diesen Neuanfang nicht feiert und auch gar nicht kennen will. Da ist niemand, der nach Gott sucht. Nicht einer. Und in den 400 Jahren vergaß Israel, dem die Verheißungen gelten, wer ihr Gott ist, wer ihnen die Verheißung gegeben hat, der ihnen ein Versprechen gab. Und sie nehmen sich Götter der Ägypter, schwache Götter, tote Götter, Götter, die nichts ausrichten können. Die Plagen sollten Israel auch ein Zeichen sein. Und zwar, schaut euch die verschiedenen Götter Ägyptens an. Der Herr lacht über sie. Ihr habt Frösche angebetet, hier habt ihr genug Frösche. Ihr habt Heuschrecken angebetet, jetzt kommen sie und fressen eure gesamte Ernte. Was sind das für Götter, denen ihr nachfolgt? Es ist nicht nur eine Botschaft an Ägypten, und zwar über Gericht über die Götter. Es ist auch eine Botschaft an Israel zu zeigen, schaut mal, ihr habt vergessen, mit wem ihr es zu tun habt. Und zwar mit dem echten, lebendigen Gott, der mit euch Geschichte schreiben möchte. Und deswegen lacht der Herr und spottet derer, die gegen ihn gehen. Und doch lässt sich Israel beeinflussen. Und auch du und ich können uns heute davon beeinflussen lassen. Obwohl wir einen Neuanfang erlebt haben. Obwohl wir mit Christus leben. Unsere heutigen Götter sehen vielleicht Tieren nicht mehr ähnlich. Sind auch nicht mehr aus Holz oder Stein. Kann aber auch sein, je nachdem, was man sich erbaut hat. Sie sind oft tief in unserem Herzen verborgen. Für andere nicht sichtbar. Aber sie schwirren in unseren Köpfen und nehmen unseren Verstand ein. Es ist alles, was in dir eine tiefere Sehnsucht hervorruft, als die Sehnsucht nach Gott. Es ist alles, was du viel mehr anbetest als Gott. Und deswegen benötigen wir ein tägliches Erinnern an unseren Neuanfang, weil wir so vergesslich sind. Deswegen benötigen wir ein Sündenbekenntnis, damit unsere Götzen gerichtet werden. Und das sollte nicht jeder für sich alleine machen, sondern dafür sollten wir zusammenkommen. Verse 3 und 4. Gebt der ganzen Gemeinde Israel folgende Weisung. Am 10. Tag dieses Monats, da nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jede Familie, ein Lamm, und wenn eine Familie zu klein für ein ganzes Lamm ist, so nehme er und sein ihm zunächst wunder Nachbar eins gemeinsam nach der Zahl der Seelen. Ihr sollt auf das Lamm so viele Personen rechnen, als zum Verzehren erforderlich sind. Dieses Fest soll nicht jeder für sich alleine feiern. Man könnte ja meinen, Israel hat genug Lämmer. Sie waren Hirten, also da liefen ganz schön viele herum. Jeder nimmt sich ein Lamm, bereitet es auf die Weise zu, wie es ihm schmeckt, vielleicht auch mit der Gewürzmischung, die es einem besonders schmeckt. Und dann kann jeder für sich ein Lamm essen. Oder zumindest man zerteilt das Lamm, jeder mariniert es so, wie er es haben möchte. Und dann hat jeder was von diesem Fest. Nein, Gott denkt sich was dabei. Und zwar sollen sie es erstens zusammen essen und das Lamm soll zusammen zubereitet werden. Israel wird hier nämlich auch zum ersten Mal als Gemeinde bezeichnet, als eine Gemeinschaft, als eine Versammlung. In jedem Haus auch soll nur ein Lamm geschlachtet werden und nicht mehrere. Auch nicht mehr im Sinne von, hier brauchen wir vielleicht zwei Lämmer, weil wir so viel essen. Und nicht nur das, und wenn du eine kleine Familie bist und merkst, dass du ein Lamm für dich zu viel ist, so nimm noch mehr Leute hinzu, so dass am Ende dieses Lamm in der Nacht aufgegessen wird. Feiert Gemeinschaft, kommt als Gemeinschaft zusammen. Israel, du sollst auch das Lamm zum gleichen Zeitpunkt schlachten, jeder in seinem Haus. Nicht zu einem Zeitpunkt, wann es dir gefällt, sondern ihr sollt es abends schlachten. Und das Interessante, wenn man das so liest, und wir haben heute die Perspektive des Neuen Testaments, ist das für uns völlig klar, was hier geschieht. Warum die Symbolik so stark ist und warum Gott nicht nur einfach schreibt, am Ende zählt, dass Blut an der Pfosten ist und am Balken. Nein, ihr sollt wirklich eine Liste befolgen an Dingen, weil die Symbolik wichtig ist. Weil Dinge in der Geschichte passieren werden, die deutlich machen, warum es ein besseres, größeres Opfer braucht als dieses eine Lamm. Aber fürs Erste versteht, dass ihr als Gesamtes gerettet werdet und nicht jeder für sich und jeder mit sich allein. Feiert es deswegen in Gemeinschaft und lebt die Gemeinschaft besonders in dieser Nacht. Der Hausvater zuallererst, der das Lamm aussucht, schlachtet und seine Familie zusammenruft und diese Familie in diesem Haus zusammenhält. Die Symbolik, dass das Lamm zusammenbleibt und nicht auseinandergetrennt werden darf, darf nicht zerstört werden. Nämlich ein Lamm stirbt für viele. Ein Lamm soll für die Gemeinschaft sterben. Und alle im Haus essen von diesem einen Lamm. Vers 46. In einem und demselben Haus muss es gegessen werden. Man darf nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen und keinen Knochen dürft ihr an ihm zerbrechen. Und das Zeichen gilt für jeden, der sich in dem Haus befindet. Das ist das Schöne daran. Es wird ein Lamm geschlachtet und wenn da drei Familien sind und auch Fremde, so wird jeder Erstgeborene verschont, der zu diesem Zeitpunkt in dem Haus ist. Es ist nicht nur für den Eigentümer gedacht. Die Verse 48 und 49. Und wenn ein Fremder sich unter euch aufhält und das Passa zu Ehren des Herrn feiern will, so müssen zuvor alle männlichen Personen seiner Familie beschnitten werden. Dann darf er an der Feier teilnehmen und soll den Einheimischen des Landes gleichgeachtet werden. Aber kein Unbeschnittener darf davon essen. Ein und dasselbe Gesetz soll für den Einheimischen und für den Fremden gelten, der in eurer Mitte weilt. Hier wird die Besonderheit der Verheißung hervorgehoben. Sie gilt natürlich zuerst den Israeliten. Es darf nur der bei der Feier mitmachen, der das Bundeszeichen trägt. Und das waren Israeliten zuallererst. Nämlich die Beschneidung, die sie an sich trugen. Doch hier dürfen auch Fremdlinge teilnehmen. Es sollen nicht nur Israeliten eingeladen werden. Jeder, den du in deinem Umkreis kennst, vorausgesetzt, er nimmt das Bundeszeichen an. Und die Gemeinschaft hier an dieser Stelle wird vergrößert. Nicht nur der Nachbar, der Israelit ist, wird hineingenommen, sondern auch der Fremde und der Sklave, der beschnitten ist. Und die Vorschattung an dieser Stelle ist ziemlich deutlich. Gottes Volk, das vom Gericht befreit wird, besteht aus einer großen Gemeinschaft von verschiedenen Völkern und Sprachen. Und es bekommt hier schon seinen Schatten im ersten Passamahl, dass nicht nur die Israeliten gefeiert haben, sondern jeder, der diese Botschaft mitbekommen hat, diese frohe Botschaft, und zwar dein Erstgeborener darf leben, indem du das Bundeszeichen annimmst und die Nacht mit uns verbringst und in Gemeinschaft mit uns die Islam isst, so darfst du dich am nächsten Morgen im Gegensatz zu allen Ägyptern freuen, dass das Gericht auch an dir vorübergegangen ist. Was für eine schöne Botschaft, die der Fremde auch an diesem Tag erfahren hat. Das Passa ist ein Neuanfang, der nur in Gemeinschaft gefeiert werden kann. Das ist super wichtig. Es gab niemanden an dem Tag, der alleine saß und feiern wollte. Zumindest haben es vielleicht ein paar versucht, von denen lesen wir hier nicht im Bericht. Ich denke, das ist kläglich gescheitert. Es war wirklich dafür gedacht, dass das in Gemeinschaft gefeiert wird. Und es soll auch nicht nur in einer Generation gefeiert werden. Das Passa ist nicht nur für die erste Generation gedacht, die aus Ägypten herausgeht, dieses Fest feiert, das Zeichen an der Tür trägt und sagt, gut, wir sind gerettet worden, was nun? Nein, der Herr sagt, warum ihr den ersten des Monats nehmen sollt, warum ihr Zeiten nun rechnen sollt, ist, weil jede Generation nach euch dieses eine Fest feiern soll, diesen einen Auszug. Weil der Herr hier etwas gestiftet hat, das euch später nochmal viel größer vor Augen geführt wird. Eure Kinder werden diesen Auszug gar nicht mitbekommen haben, einige schon. Aber die Urenkel und die Ururenkel und viele weitere werden nur noch davon berichtet bekommen. Sie sollen trotzdem dieses Fest feiern, um sich daran zu erinnern, wie groß Gottes Gnade ist. Wie Gott Gericht einfach ausbleiben lässt über Menschen, die Gericht eigentlich benötigen. Vers 14. Dieser Tag soll dann für euch ein Gedächtnistag sein, den ihr zu Ehren des Herrn festlich begehen sollt. Von Geschlecht zu Geschlecht sollt ihr ihn als eine ewige Satzung feiern. Und Gottes Volk soll in jeder Generation dieses gemeinschaftliche Fest feiern. Als Volk Gottes feiern wir heute nicht Passa, sondern das Abendmahl. Und dazu kommen wir auch gleich, warum sich das geändert hat. Wir haben trotzdem eine Symbolik beibehalten. Wir essen von einem Brot gemeinsam. Und dieses Brot symbolisiert und trägt bis heute die Bedeutung, nämlich die Gemeinschaft des Leibes. Ein Leib gebrochen für viele zur Vergebung der Sünden. Es sollte unser Denken in der Gemeinde auch prägen, warum wir von einem Brot essen und nicht von vielen verschiedenen. Denn es geht um diese Gemeinschaft, die wir haben dürfen, durch Jesu Tod, der die vielen, die einst nicht Volk waren, die vielen, die Fremde waren, zusammengeführt hat als ein Volk, die nun auch Gottes Kinder sind und deswegen auch eine Familie. Und das sollten wir unbedingt weiterhin genauso zelebrieren und auch im Abendmahl besonders repräsentieren. Uns sollte bewusst werden, dass Jesus für sein Volk gestorben ist, damit wir in Einigkeit leben können. Und unsere Zeit ist leider viel zu stark davon geprägt, dass sich jeder selbst entfalten soll. Dass jeder auch so ein bisschen seinen eigenen Glauben leben sollte. Ich denke, uns ist gar nicht bewusst, wie stark wir auch das in uns tragen. Es ist nicht verkehrt, dass du deinen Glauben für dich hast. Es ist richtig, eine enge Beziehung zu Jesus Christus persönlich zu haben. Aber deine enge Beziehung zu Jesus Christus sollte sich besonders in Gemeinschaft auszeichnen und nicht für dich allein. So im Sinne, die Bibel und ich, das ist, mehr brauche ich nicht. Deswegen gibt es die Gemeinde, deswegen wurde sie gestiftet, dass du hier deinen Glauben entfaltest, durch das Hören des Wortes Gottes, durch das gemeinsame Anbeten, durch das gemeinsame Singen, dass wir es einander zusingen, einander zureden, unseren Glauben anderen vorleben, damit auch sie ermutigt werden, ermahnt werden. Es wäre beim ersten Passa fatal gewesen, sich selbst zu verwirklichen. Der Befehl zum Beispiel Gottes lautet, bleibt über Nacht drinnen und geht nicht hinaus. Was ist, wenn du so einer bist, der mal ein bisschen frische Luft schnappen muss, so abends, und du rausgehst? Naja, dir wäre Schlimmes passiert. An dieser Stelle ist es wichtig, die Gebote Gottes zu halten, denn es geht darum, dass Gott hier diese Gemeinschaft und das Bild aufrechterhalten möchte. Es ist Gott nämlich heilig, dieses Bild deutlich zu machen, und deswegen darf niemand hinausgehen, wenn das Gericht eintrifft. Kommen wir zum dritten Punkt. Das Gericht bleibt aus. Jeder, der das Passa gefeiert hat, wurde von der Plage verschont. Das war die Freude, die das Volk Israel dann erleben durfte. Wie das Geschrei losging bei den Ägyptern und bei ihnen nichts passiert ist. Das Blut an der Tür war das Zeichen, das sie gerettet hat. Die neue Zeitrechnung sollte ein Datum beinhalten, das auf ein größeres Datum hinweist, und zwar auf Karfreitag hin. Die heutige Predigt wird diese Dinge nicht beleuchten, aber ihr könnt einfach 2. Mose 12 nochmal für euch selbst lesen und ihr merkt, wie viele Parallelen hier gezogen werden zu der Osterwoche, zu der Karwoche, wie sie auch genannt wird. Wie viele Parallelen es gibt, dass wir deswegen auch heute nicht mehr Passa feiern, obwohl es ein ewiges Einsetzen war. Das ewige Einsetzen ist geblieben. Es sieht heute anders aus. Denn nämlich Karfreitag ist das größere Fest, das kommt. Nämlich Christus, gestorben für viele und dann die Einsetzung, die er uns gebracht hat, und zwar das Abendmahl. Und zwar Brot und Wein zu uns zu nehmen und uns nicht nur daran zu erinnern, sondern auch zu verkünden, was geschehen ist. Und zwar, einer stirbt für viele und nimmt ihre Sünden weg. Das Passa sollte nicht nur Erinnerung für das Volk Israel sein, was geschehen ist. Sie haben mit jedem Passa verkündet, dass es ein Lamm braucht, das viel besser ist als jedes, das sie jährlich schlachten. Weil dieses Lamm nichts hinwegnehmen kann. Es ist ein kleiner Schatten von dem, was noch kommt. Die Verse 12 bis 14. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten schreiten und alle Erstgeburt in Ägypten sterben lassen, sowohl von den Menschen als vom Vieh. Und ich will an allen ägyptischen Göttern ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Dabei soll dann das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Denn wenn ich das Blut sehe, will ich schonend an euch vorübergehen. Und es soll euch kein tödliches Verderben treffen, wenn ich den Schlag gegen das Land Ägypten führe. Gott macht hier den Kindern Israel deutlich, Sünde kann nicht ungestraft bleiben. Ohne Blutvergießen, Israeliten, gibt es keine Vergebung von Sünden. Das ist der Tenor der Bibel. Ihr habt anderen Göttern gedient, ihr habt Gott vergessen. Und die Ägypter, sie kennen Gott gar nicht und dienen toten Göttern. Alle haben das Gericht verdient. Nun, wie bleibt ein Israelit in der kommenden Nacht ungestraft? Das Zeichen, das die Tür verziert, das Blut, das an dieser Tür glänzt. Das Blut von einem Lamm. Aber nicht irgendein Lamm, sondern es wird beschrieben, Verse 5 und 6. Es müssen fehlerlose, männliche, einjährige Lämmer sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr sie nehmen. Bis zum 14. Tag dieses Monats sollt ihr sie in Verwahrung haben. Dann soll die gesamte Volksgemeinde Israel sie zwischen den beiden Abenden schlachten. Die Zeitrechnung, die Gemeinschaft und auch das Lamm sind alles Schatten auf unseren herrlichen Christus hin, der gekommen ist. Das Lamm, das beim ersten Passafest geschlachtet worden ist, es durfte keinen Fehler haben. Das beste und schönste Lamm, könnte man sagen. Geh in den Stall oder auch irgendwo anders hin, wenn du keins hast, und besorge dir entweder von den Ziegen oder von den Lämmern das schönste, männlich, einjährig, also jung. Und selbst beim Essen müsst ihr darauf achten, dass ihr ihm keinen Knochen brecht. Also die Liste ist lang, die man an diesem ersten Passa einhalten musste. Es ist das Zeichen an der Tür, das dich rettet. Es sind aber auch die anderen Dinge, die du alle befolgen sollst und klar vor Augen haben solltest. Das hier ist viel mehr Anstrengung, als ich je gedacht habe, um meinen Erstgeborenen am Leben zu halten. Es ist ein Prachtexemplar, dieses Lamm, das geschlachtet wird. Und das Gericht bleibt aus. Die große Problematik Israels ist aber, sie werden in dieser Nacht verschont. Aber nur in dieser Nacht. Sie feiern dann Auszug, sie feiern dann Exodus. Sie begeben sich in die Wüste und es ist eigentlich nicht ein langer Weg bis Kanaan. Es ist nicht ein langer Weg, bis du ankommst in dem Land, in dem Honig und Milch fließen. Die Problematik ist, ihr Herz hat sich durchs Passa nicht verändert. Dieses eine Lamm hat dieses eine Gericht von ihnen weggetan. Der Erstgeborene lebt. Es hat aber ihr ewiges Gericht nicht weggetan. Und so kommt es, dass sie in der Wüste murren und sich gegen Gott auflehnen. Und die erste Generation stirbt in der Wüste. Sie sehen das verheißene Land überhaupt nicht. Sie dürfen nicht da hineingehen. Das geht nicht an ihnen vorüber. Und das ist die große Problematik mit Tieropfern, die Gott aufzeigt. Die große Problematik ist, dass sie für zeitlich irgendwas tun können, aber vielmehr schafft ein Tier nicht. Es nimmt keine Sünden hinweg. Und später im Hebräerbrief lesen wir sogar, dass die meisten eigentlich nicht mal Heilsgewissheit haben konnten. Also selbst die tiefgläubigen Israeliten, die wirklich ständig geopfert haben, waren sich nie so richtig sicher, ob hier alles richtig läuft. Und das ist richtig so. Denn ansonsten hätten wir nicht das echte Passalamm gebraucht. Das echte Opfer, das wirklich Sünden wegnimmt und das uns echte Heilsgewissheit schenken kann. Es wurden bis Jesu Tod 10 Millionen Tiere geschlachtet bis zum ersten Karfreitag. Das kann man sich gar nicht ausrechnen, wie viele das waren, wenn man das auftürmen soll oder das Blut berechnen, wie viel geflossen ist. Und am Ende könnte man meinen, vielleicht bringt diese riesige Summe, dieser riesen Berg an toten Tieren, doch irgendwie Vergebung. Nein, es reicht nicht aus. Und du hättest dieses Spiel auch ewig weiter durchlaufen können. Und keins dieser Tiere und auch nicht die Hochrechnung all dieser toten Tiere könnte einen einzigen Menschen retten. Es bedarf eines besseren Opfers. Und der Apostel Paulus schreibt uns, wer dieses bessere Opfer ist. 1. Korinther 5, Vers 7. Denn es ist ja auch unser Passahlamm geschlachtet worden, Christus. Und dieser Vers hat eine tiefe Bedeutung, denn den Korinthern malte vor Augen, warum sie nicht deswegen in ihrem alten Leben verharren sollen, warum sie nicht gesäuertes Brot essen sollen, und zwar nicht das echte gesäuerte Brot, sondern Sünde in ihrem Leben halten sollen. Denn das Passa ist ein Symbol auf das, was kommen soll, und zwar das echte Lamm, das geschlachtet worden ist, Christus, der vom ewigen Gericht befreit. Und es wird benötigt, Blut von dem Sohn Gottes, weil kein Tier dieser Welt unsere Schuld wegnehmen kann. Und der Sohn Gottes kam in diese Welt, wahrer Mensch und wahrer Gott. Er wusste von keiner Sünde, er war ohne Fehler, er hat ein perfektes Leben gelebt. Keine Sünde. Er wurde für uns, sagt die Bibel, zur Sünde gemacht, der davon nichts wusste. Denn Gottes Zorn war über deinem und meinem Leben und wir wären alle gerichtet worden. Und es benötigt dieses Zeichen an unseren Herzen, dass Gottes Gericht bei uns vorübergehen lässt. Und zwar das Blut seines Sohnes Jesu Christi. Und es gibt viele Parallelen von Passa zu Karfreitag zu Ostern. Es gibt auch einen gewaltigen Unterschied. Nämlich beim ersten Passa musste sich der Hausvater darum kümmern, ein Lamm zu besorgen. Er musste es schlachten und er musste es zubereiten. Er musste viel dafür tun, um seinen Erstgeborenen zu retten. Und den Erstgeborenen des Fremdlings und seiner Sklaven und vielen mehr. Hier sucht Gott das Opfer aus und bereitet das Opfer zu. Der Mensch tut gar nichts. Der Sohn Gottes kommt freiwillig in diese Welt, um für Sünder zu sterben. Der Vater schickt seinen eingeborenen Sohn, den er liebt, in diese Welt und gibt seinen Sohn hin und zeigt dir einen Weg, wie du mit Gott im Reinen sein kannst. Dafür musstest du nichts tun. Der Zugang, den hat Gott geöffnet. Und Gott geht an dir vorüber, wenn das Blut seines Sohnes für dich geflossen ist. Ansonsten ergeht es dir wie den Ägyptern. In der Nacht gab es ein Geschrei wie nie zuvor. Das Gericht ist eingetroffen und traf jeden, der das Zeichen nicht an der Tür hatte. Und es gab auch kein rückwirkendes Zeichen für die Ägypter, auf das sie sich berufen konnten, im Sinne, wie blöd waren wir eigentlich oder wir wussten es nicht. Was gibt es, um das zurückzuholen? Nein, der Tod ist tot. Er ist endgültig. Und das Blut musste im richtigen Zeitpunkt aufgetragen werden. Das war wichtig. Der richtige Zeitpunkt für dich, der du vielleicht heute Jesus nicht kennst, ist heute. Die Bibel sagt uns nämlich, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das ist der richtige Zeitpunkt zum Auftragen. Heute kannst du das Opfer von Jesus in Anspruch nehmen. Und jeder, der heute hier im Raum sitzt und dieses wunderbare Opfer Jesu angenommen hat, der sich darüber freut, brichst du in Jubel und Anbetung aus für das, was Gott getan hat, für das echte Passafest, das in deinem Herzen geschehen ist. Deswegen ruft uns auch die Bibel zu und deswegen gibt es auch im Anschluss an das Passafest das Fest der ungesäuerten Brote. Nämlich, dass der Sauerteig hier die Sünde repräsentiert, die abgetan werden soll. Alles, was uns bedrückt und das nicht gesäuerte, symbolisiert nun das Neue, Leben in Christus. Und deswegen schreibt auch Paulus dann zum Beispiel zu den Korinthern, dass sie den Sauerteig wegtun sollen. Alles wegtun sollen, was sie einschließt. Denn Christus ist für dich gestorben, damit du wirklich neu lebst. Dass du nicht einfach sagst, oh wie wunderbar und weitermachst wie bisher, sondern dass du alles hinter dir lässt und wirklich einen Neuanfang feierst. Die Reaktion der Israeliten auf das, was Gott getan hat, ist eigentlich wunderbar. Als sie gehört haben, was Gott ihnen aufgetragen hat zu tun, lesen wir dann ab Vers 24 bis 28. Ihr sollt aber dieses Gebot als eine Satzung für euch und eure Kinder auf ewige Zeiten beobachten. Auch wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euch nach seiner Verheißung gegeben wird, sollt ihr diesen heiligen Brauch stets beobachten. Wenn eure Kinder euch dann fragen, was bedeutet dieser Brauch bei euch? So sollt ihr antworten, es ist das Passahopfer für den Herrn, der in Ägypten an den Häusern der Israeliten schonend vorübergegangen ist. Während er die Ägypter sterben ließ, hat er unsere Häuser verschont. Da verneigte sich das Volk und warf sich zur Erde nieder. Hierauf gingen die Israeliten hin und taten so, wie der Herr dem Mose und Aaron geboten hatte, so taten sie. Und das wäre eine schöne Geschichte, wenn sie hier geendet hätte, oder? Du siehst diese Ehrfurcht, die über das Volk kommt, Passa zu feiern, zu verstehen, dass Gericht ausbleibt, das eigentlich dir und mir gilt. Und das hat Christus getan. Das Passa wurde abgelöst durch den Kreuzestod Jesu. Und wir dürfen jetzt wirklich anbeten und uns darüber freuen, dass wir nicht rückfallen müssen. Wir dürfen anbeten und uns freuen, dass uns vor uns eine Zukunft liegt, in der wir Christus so sehen werden, wie er ist, und ihn in Ewigkeit anbeten und ihn ewig verehren werden für das, was er getan hat. Und bis er wiederkommt, sollen wir auch das Abendmahl feiern, indem wir uns daran erinnern, warum der Herr für uns gestorben ist, dass er das Passahlamm ist, unser Passahlamm, für uns geschlachtet, aber dass auch unser Glaube gestärkt wird, dass es Wirklichkeit ist, dass wir hier nicht ein Ritual begehen, das irgendwie nur in unseren Köpfen herrscht. Wir waren unwürdig, am Abendmahl teilzunehmen. Wir wurden würdig gemacht durch das Blut Jesu Christi. Niemand von uns hat es verdient. Jeder von uns hat Tod und Sünde verdient. Und Gott sei deswegen Dank für das wahre Passa und das Lamm Jesus Christus. Schlussendlich möchte ich noch sagen, wir verkünden auch mit dem Abendmahl, das wir auch heute feiern werden, dass unser Herr wiederkommen wird. Und er wird richten die Lebenden und die Toten. Und freue dich, der du Kind Gottes bist, dass dieses Gericht an dir vorüberzieht. Christus ist dein Passahlamm geworden. Amen.